Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt, wie schon gesagt, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Wir werden uns ein zweites Mal das erste Kapitel der Heiligen Schrift anschauen. Diesmal unter einem anderen Gesichtspunkt, aber dazu gleich mehr. Wir hören zunächst das Wort des lebendigen Gottes. 1. Mose, Kapitel 1, Abvers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sollen herrschen über die Fische im Himmel, im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, jede Religion und jede Weltanschauung beantwortet die großen Fragen unseres Daseins. Erstens die Frage, woher komme ich eigentlich? Zweitens die Frage, wozu bin ich hier, beziehungsweise was ist der Sinn meines Lebens? Und drittens die Frage, wohin gehe ich irgendwann einmal nach dem Tod? Wie gesagt, alle Weltanschauungen beantworten diese Fragen oder versuchen es zumindest. Das gilt für die Weltreligionen wie den Islam, den Buddhismus und den Hinduismus. Das gilt für die großen Ideologien wie den Kommunismus, Marxismus oder den Nationalsozialismus. Das gilt für die ökologischen Ideologien unserer Zeit heute. Alle diese Weltanschauungen, Religionen und Ideologien versuchen Antworten zu geben auf die großen Fragen unseres Daseins. Und die zweite und die dritte Frage, also wozu bin ich hier und wohin gehe ich nach dem Tod, die hängen beide sehr eng mit der Beantwortung der ersten Frage zusammen, also der Frage, woher komme ich eigentlich? Nehmen wir das Christentum, nehmen wir die Weltanschauung der Bibel. Da ist es so, dass die erste Frage nach dem, woher komme ich, beantwortet wird mit, ich komme von Gott. Und daraus ergibt sich dann die Antwort auf die zwei weiteren Fragen. Wozu bin ich hier? Um für diesen Gott, von dem ich komme, zu leben. Und wohin gehe ich nach dem Tod? Zu diesem Gott, zu dem ich hingeschaffen bin. Ähnlich ist das auch in allen anderen Weltanschauungen. Auch dort hängt sehr viel an der Beantwortung dieser ersten Frage. Woher kommen wir eigentlich? Und damit ganz eng verbunden, wer sind wir eigentlich? Und deswegen ist die biblische Lehre der Schöpfung auch so wichtig für unseren Glauben. Ohne die Frage nach dem, woher kommen wir, beantwortet zu haben, kommen wir schnell ins Schlingern, wenn es um die Frage geht, wozu sind wir eigentlich hier und wohin gehen wir nach dem Tod? Die Frage nach dem, woher, ist also unglaublich zentral und unglaublich wichtig. Und deswegen wollen wir uns heute die biblische Lehre der Schöpfung, die uns die Frage nach dem, woher kommen wir eigentlich, beantwortet, wir wollen sie uns anschauen in der Auseinandersetzung, im Vergleich zu anderen Weltanschauungen. Denn einerseits lernen wir aus der Schöpfung sehr viel darüber, wie wir diese Welt mit Gottes Augen betrachten können und betrachten sollen. Und andererseits zeigt die biblische Lehre über die Schöpfung uns an vielen Punkten, warum alle anderen nicht-biblischen Weltanschauungen vielleicht an der Oberfläche manche Dinge richtig erkannt haben. Aber warum alle diese anderen Weltanschauungen keine wirklichen Antworten auf die großen Fragen unseres Menschseins haben. Und zum Dritten werden Kritiker des Christentums immer bei der Schöpfung ansetzen, um das Christentum zu widerlegen. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, wie sich die biblische Lehre der Schöpfung, die wir hier im ersten Kapitel der Heiligen Schrift finden, und alle anderen Antworten auf die Frage nach dem Woher, wie sie gegenüberstehen und wie sie sich auch widersprechen. Und damit sind wir beim Thema für heute Morgen, Gottes Schöpfung und ihre Kritiker. Und ich habe drei Punkte. Erstens, Gottes Schöpfung fordert den damaligen Zeitgeist heraus. Zweitens, Gottes Schöpfung fordert den christlichen Zeitgeist heraus. Und drittens, Gottes Schöpfung fordert den heutigen Zeitgeist heraus. Vor zwei Wochen haben wir uns in der ersten Predigt zu 1. Mose 1 angeschaut, was die Bibel über die Schöpfung lehrt. Es war sozusagen der positive Teil. Und ich fasse das einfach nochmal ganz kurz zusammen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Der Heilige Geist lehrt uns in dem ersten Kapitel der Bibel eindeutig, dass der dreieinige Gott das gesamte Universum, also alles, was es außerhalb von ihm selbst gibt, geschaffen hat. Wir haben gesehen, dass er das getan hat durch sein Wort, aus dem Nichts, in 6 Tagen und weil er es wollte, nicht weil er es brauchte. Dabei lernen wir, dass die Schöpfung Gott gehört und dass sie jede Sekunde auch heute noch unter seiner Kontrolle ist. Und wir lernen auch, dass die Schöpfung ursprünglich gut, ja sogar sehr gut ist. Und am Schluss haben wir uns dann in dieser Predigt die Frage angeschaut, für wen hat Gott diese Welt eigentlich geschaffen? Für wen hat Gott alles geschaffen? Und wir haben gesehen, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Einmal hat er alles für uns Menschen gemacht. Ja, wir als Menschen sind der Höhepunkt der Schöpfung. Wir sollen die Schöpfung beherrschen und dürfen sie genießen. Aber wir haben auch gesehen, ultimativ, letztendlich, ist diese Welt nicht für uns geschaffen, sondern für Gott selbst. Seine eigene Ehre ist seine höchste Motivation, diese Welt zu schaffen. Das war die positive Predigt über die Schöpfung, in Anführungszeichen. Und heute geht es mehr um den negativen Teil. Was lehrt uns die Schöpfung gerade dann, wenn wir sie mit ihren Kritikern, also mit anderen Weltanschauungen, auch mit dem Zeitgeist heute vergleichen? Wo sind die Unterschiede? Und ich kann mir gut vorstellen, viele von euch denken jetzt direkt an so etwas wie die Evolutionstheorie. Aber bevor wir uns mit dem heutigen Denken befassen, wollen wir erstmal mehrere tausend Jahre in die Vergangenheit gehen und schauen, wie der biblische Schöpfungsbericht schon damals, als er aufgeschrieben wurde, andere Weltanschauungen kritisierte. Und mit damals meine ich eben die Zeit, als Mose unter Inspiration des Heiligen Geistes dieses Kapitel aufgeschrieben hat. Mein erster Punkt ist, Gottes Schöpfung fordert den damaligen Zeitgeist heraus. Zunächst einmal stellt uns der Heilige Geist vor, wie Gott die Welt geschaffen hat. Aber er zeigt uns eben zwischendurch auch immer wieder, wie die anderen Weltanschauungen der damaligen Zeit eben falsch sind. Im Süden von Israel, da lebten die alten Ägypter. Und auch die alten Ägypter haben sich natürlich die Frage gestellt, woher kommen wir Menschen eigentlich? Und sie haben sich gleich mehrere verschiedene Geschichten erzählt, woher wir Menschen kommen. Und all diese Geschichten kannte das Volk Israel vermutlich sehr gut. Sie haben ja hunderte von Jahren in Ägypten gelebt. Und in einer dieser Geschichten erzählte man sich im alten Ägypten, dass die Götter die Welt aus dem Wasser heraus geschaffen hätten. Das Wasser ist dabei selbst ein Gott. Und vor diesem Hintergrund betont die Bibel hier in 1. Mose 1, dass das Wasser eben kein Gott ist, sondern Teil der Schöpfung. Auch ist diese Welt nicht aus etwas wie Wasser entstanden, sondern was wir hier auch sehen, ist, dass die Welt aus dem Nichts ins Leben oder in die Existenz gesprochen wurde. Eine andere Geschichte, die sich die alten Ägypter erzählt haben, ist, dass es zwei Götter gab, die dann miteinander verschmolzen sind. Und daraus ist dann die Sonne entstanden. Die Sonne war dann ein neuer Gott. Und dieser Gott hat dann alles andere sozusagen ins Leben gerufen. Aber dagegen betont hier 1. Mose 1, dass diese Welt nicht durch die Verschmelzung von zwei Göttern entstanden ist, sondern durch das Wort des einen Gottes. Es ist der eine wahre Gott, der redet und plötzlich sind die Dinge da. Und außerdem betont hier das Wort Gottes sehr klar, dass Sonne und Mond keine Götter sind. Egal, wo man damals um Israel herum geschaut hat, in fast allen anderen Völkern wurden Sonne und Mond als Gott verehrt. Im Gegensatz dazu wird in Vers 16 ganz klar gesagt, dass Sonne und Mond Geschöpfe sind. Schauen wir nochmal in Vers 16. Dort heißt es, und Gott machte die zwei großen Lichter. Das große Licht zur Beherrschung des Tages, also die Sonne, und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, also den Mond. Aber was hier sehr interessant ist, der biblische Bericht spricht hier gar nicht von Sonne und Mond. Und vermutlich ist das so, weil Menschen zur damaligen Zeit sofort gedacht haben, wenn man Sonne oder Mond gesagt hat, Götter. Und wahrscheinlich war das auch bei den Israeliten so. Nicht, dass sie jetzt unbedingt geglaubt haben, dass Sonne und Mond Götter sind, aber zumindest war das eben im Denken der Zeit so klar, dass Sonne und Mond von vielen Völkern als Götter verehrt werden, dass vermutlich ganz schnell daran gedacht wurde. Der Heilige Geist entschied sich hier dazu, gar nicht von Sonne und Mond zu sprechen, sondern eben nur von dem großen Licht und dem kleinen Licht, um ganz deutlich zu machen, es sind Geschöpfe Gottes. Es ist nicht Teil des Schöpfers, sie sind keine Götter, sondern sie sind Teil der Schöpfung. Das waren die Geschichten, die sich die Ägypter im Süden von Israel erzählten. Aber auch im Norden von Israel gab es Geschichten in Mesopotamien, wo man sich erzählt hat, wie die Welt entstanden ist. Eine Geschichte geht in Kurzform so. Es gab ganz viele Götter und die haben sich dauerhaft gestritten. Und als Höhepunkt dieses Streites gab es dann den Gott Marduk und die Göttin Tiamat und die haben einen Kampf, ein Duell miteinander geführt. Und Marduk hat diesen Kampf gewonnen. Tiamat lag tot am Boden. Und aus dieser toten Göttin Tiamat hat dann Marduk, der Sieger dieses Duells, Himmel und Erde geformt. Und anschließend hat Marduk dann noch einen weiteren Gott umgebracht und dann hat er aus dem Blut dieses Gottes dann die Menschen gemacht. Auch hier setzt die Bibel einen ganz klaren Widerspruch. Wir haben schon eben gesehen, die Welt ist nicht aus etwas entstanden, auch nicht aus irgendeinem toten Gott. Die Welt wurde eben aus dem Nichts erschaffen. Und auch ist es eindeutig hier in 1. Mose 1, dass es nicht viele Götter gibt, die miteinander im Streit liegen. Nein, es gibt nur einen Gott. Und der schafft dieses Universum auch nicht durch Krieg und Mord und Streitigkeiten, sondern einfach indem er redet. Am fünften Tag hat Gott die Meerestiere erschaffen. Und es heißt dort ganz eindeutig, er hat auch die großen Meerestiere erschaffen. Jetzt könnte man sich fragen, warum wird das so eindeutig hier betont? Es liegt daran, dass man in verschiedenen Geschichten, die man sich damals erzählt hat, gesagt hat, naja, es gibt den einen großen Gott und der steht in einem dauerhaften Kampf mit mächtigen Seeungeheuern. Auch das hat man damals geglaubt in den verschiedenen Völkern. Und in Vers 21 zeigt uns die Bibel dagegen, dass die großen Meerestiere keine Rivalen Gottes sind, vor denen Gott vielleicht sogar Angst haben muss, sondern dass sie von Gott geschaffen wurden, dass sie im Meer leben. Und egal wie groß sie sind und egal wie mächtig sie scheinen mögen, Gott hat sie vollkommen unter Kontrolle. Ja, um das zusammenzufassen, wie die Bibel hier in 1. Mose 1 gegen all die Mythen und Geschichten der damaligen Zeit spricht, die Bibel zeigt ganz klar, dass auf der einen Seite der eine wahre Gott steht, der Schöpfer, und alles andere, von der Sonne über die großen Meerestiere bis zum kleinsten Grashalm, ist nicht Gott, ist auch nicht ein Gott von vielen, ist auch nicht Teil Gottes, sondern ist Schöpfung. Alle diese Dinge, die Gott geschaffen hat, sie sind gut. Und als der Mensch dann da ist, sogar sehr gut. Wir werden Vers 31 lesen. Aber all das, was Gott geschaffen hat, ist nicht göttlich, sondern es ist und bleibt Geschöpf. Nur Gott ist Gott, alles andere ist Schöpfung. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie der Heilige Geist zwei Absichten verfolgte, als er dieses Kapitel inspirierte. Zum einen wollte er eben dem Volk Israel deutlich machen, woher wir kommen, wer wir sind, wie dieses ganze Universum und besonders wir Menschen geschaffen wurden. Das haben wir vor 2 Wochen gesehen. Und heute haben wir gesehen, dass der Heilige Geist eben noch eine zweite Absicht verfolgte. Er wollte bewusst machen, dass die Schöpfungsgeschichten der anderen Völker, der heidnischen Völker, falsch sind. Dass es deutliche Unterschiede zwischen dem einen wahren Gott gibt und den vermeintlichen ganzen falschen Göttern, die sich die Völker ausgedacht haben. Aber nicht nur damals war die biblische Schöpfungsgeschichte eine Herausforderung und eine Provokation für den Zeitgeist der anderen Völker, für die Kultur der damaligen Zeit. Das war sie in der Vergangenheit. Die Leute werden vermutlich die Israeliten komisch angeguckt haben, wenn sie zum ersten Mal von der Schöpfungsgeschichte der Bibel gehört haben. Und heute ist es immer noch so, dass die biblische Schöpfungsgeschichte den Zeitgeist provoziert. Auch wenn die Denkweisen unserer Kultur heute ganz anders sind, als sie von vor Tausenden von Jahren waren, niemand heute glaubt mehr an zwei Götter, die sich verschmolzen haben und so weiter, die Denkweisen unserer Kultur heute sind ganz andere, aber was sie mit den Denkweisen von damals gemeinsam haben, ist, immer noch gibt es einen krassen Gegensatz zwischen dem, was die Bibel lehrt und zwischen dem, was der Zeitgeist lehrt. Und das Schöne ist, auch auf die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, auch auf die Herausforderungen, vor die uns der heutige Zeitgeist stellt, gibt es in unserem Abschnitt Antworten. Und wie gesagt, wahrscheinlich denkt man als Christ heute in allererster Linie, wenn man über heutige Herausforderungen für die Schöpfung nachdenkt, an die Themen Evolution und Urknalltheorie. Ja, diese Art zu denken geht davon aus, dass es keinen Gott gibt, beziehungsweise wenn es einen Gott gibt, dass er nichts mit dieser Welt zu tun hat oder mit der Entstehung dieser Welt nichts zu tun hat. Man sagt dann, die Welt sei ein Produkt des Zufalls und sie habe sich über Jahrmilliarden bis zu ihrem heutigen Zustand weiterentwickelt. Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Art zu denken nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann mit dem, was wir in 1. Mose 1 lesen. Im biblischen Denken steht die geplante Schöpfung aus dem Nichts durch den dreieinigen Gott am Anfang. Im Denken der Evolutionstheorie steht eine zufällig entstandene Welt ohne Gott am Anfang. Und obwohl es diesen scheinbar unüberbrückbaren Gegensatz zwischen beiden Weltanschauungen gibt, gab es immer wieder Christen, die versucht haben, diesen Gegensatz doch zu überbrücken oder einen Mittelweg zwischen beiden Sichtweisen zu finden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gottes Schöpfung fordert den christlichen Zeitgeist heraus. Den bekanntesten Versuch im Christentum, Schöpfung und Evolution miteinander zu versöhnen, das nennt man theistische Evolution. Es gibt davon unterschiedliche Varianten, aber im Kern sagt man, es gibt tatsächlich den Gott der Bibel. Er hat am Anfang die Welt aus dem Nichts geschaffen. Aber nachdem er am Anfang etwas erschaffen hat, hat er dann die Evolution in Gang gesetzt und über Jahrmilliarden hat er immer mal wieder so ein bisschen eingegriffen, hat er immer wieder so steuernd eingegriffen, dass sich dann alles so entwickelt hat, wie es am Ende des sechsten Tages beschrieben wird. Ja, man versucht also sozusagen das Beste aus der Evolutionstheorie mit der biblischen Schöpfungslehre irgendwie zu verbinden. Ich denke, wenn man 1. Mose 1 aufmerksam liest, dann wird einem ziemlich schnell deutlich, dass man dafür ganze Verse umdeuten oder ganz ignorieren muss. Es heißt eindeutig, dass Gott schuf und es im nächsten Augenblick dastand. Nicht, dass Gott irgendwas anstieß, dann zuguckte, vielleicht mal eingriff und es sich über Jahrmillionen oder gar Jahrmilliarden entwickelte. Und ganz klar wird auch gesagt, dass Gott jedes Tier und jede Pflanze nach seiner bzw. ihrer Art schuf. Gott schuf Tier für Tier, ein jedes nach seiner Art, Vers 21 und dann nochmal Vers 24. Ja, und ganz besonders deutlich wird das bei der Erschaffung des Menschen. Leute, die an die theistische Evolution glauben, also dass man den Schöpfungsbericht irgendwie mit der Evolutionstheorie zusammenpacken kann, für sie ist der Mensch die Spitze der Entwicklung. Für die Bibel ist der Mensch eine von den Tieren unabhängige Schöpfung, die Gott aus dem Nichts geschaffen hat, im Bild Gottes. Und neben dieser Sichtweise, wo man versucht, Schöpfung und Evolution so zusammenzukriegen, gibt es im christlichen Bereich noch weitere Sichtweisen auf die Erschaffung der Welt. Und alle diese Sichtweisen haben gemeinsam, dass man bestreitet, dass die Welt in sechs Tagen geschaffen sei. Ja, im Unterschied zur theistischen Evolution glauben diese Christen, dass Gott tatsächlich die Tiere alle nach ihrer Art erschaffen hat und am Ende auch den Menschen. Aber sie sagen, das ist eben nicht in sechs Tagen passiert, sondern in einem viel längeren Zeitraum. Ja, manche zum Beispiel sagen, ja, diese sechs Tage, das waren einfach, jeder dieser sechs Tage war einfach Jahrmillionen. Andere sagen, im Grunde ist 1. Mose 1 kein wirklicher Bericht, den man so durchlesen muss oder sollte. Das ist passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert, sondern es ist mehr so ein Gedicht, was uns so einen Blick auf die Schöpfung gibt, aber was man jetzt nicht irgendwie wörtlich verstehen sollte. Wieder andere sagen, es geht hier gar nicht darum, dass Gott an den Tagen hintereinander die genannten Dinge geschaffen habe, sondern wir sollen einfach nur die Struktur oder den Rahmen verstehen, in dem Gott das alles gemacht hat. Merkt schon, es wird ziemlich kompliziert, wenn man das versucht umzudeuten. Und der Hauptgrund, warum viele Christen versuchen, 1. Mose 1 so zu erklären, ist der, dass einiges in den Naturwissenschaften tatsächlich darauf hinzuweisen scheint, dass die Erde tatsächlich mehr als nur wenige tausend Jahre alt ist. Aber das Problem dabei ist, selbst wenn wissenschaftliche Argumente für ein hohes Alter der Erde sprechen sollten, ist immer noch Gottes Wort höher zu gewichten, als das, was die Wissenschaft meint, ganz sicher feststellen zu können. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehen wir, wie oft sich Wissenschaftler ja auch schon getäuscht haben. Und ich denke, wir sehen hier tatsächlich an verschiedenen Punkten, dass es sich um 6 ganz normale Tage gehandelt hat, in denen Gott diese Welt geschaffen hat. Ich möchte euch einmal 3 Gründe nennen, warum die Bibel lehrt, dass Gott die Welt tatsächlich in 6 normalen Tagen geschaffen hat. Der erste Grund dafür ist, dass die meisten Sichtweisen, die ich gerade dargestellt habe, davon ausgehen, dass die Erde Jahrmillionen von Jahren alt ist. Und sie sagen dann eben auch, dass der Tod schon vor dem Sündenfall da war. Ja, das sagen sie deshalb, weil man eben verschiedene Erdschichten gefunden hat und in denen liegen verschiedene Fossilien und Knochen von Tieren und sie datieren dann eben diese ganzen Erdschichten Jahrmillionen zurück in eine Zeit vor dem Sündenfall. Das heißt, diese Tiere können ja nur gestorben sein, wenn es den Tod schon vor dem Sündenfall gab. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Und als es eben die Sünde noch nicht gab, gab es auch den Tod noch nicht. In Römer 6, Vers 23 schreibt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder ein Kapitel vorher, in Römer 5, Vers 12 schreibt er, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Der Tod kam erst mit dem Sündenfall in diese Welt. Darin ist die Bibel sehr klar. Und den Sündenfall lesen wir erst in 1. Mose 3. Und all diese Sichtweisen, die davon ausgehen, dass die Erde Jahrmillionen von Jahren alt ist, die müssen dann eben sagen, dass es den Tod schon vor dem Sündenfall gab. Das ist der erste Grund. Der Tod muss dafür schon vor dem Sündenfall da gewesen sein, damit das hinhaut. Der zweite Grund, warum diese langen Zeiträume meines Erachtens nicht sein können, sondern die Erde tatsächlich in 6 Tagen geschaffen wurde, ist, dass überall dort, wo wir in der Bibel von Tagen lesen und diese Tage durchnummeriert sind, also sowas wie der erste Tag, der zweite Tag, der siebte Tag oder der zehnte Tag, immer wenn das in der Bibel der Fall ist, dann ist immer ein ganz normaler 24-Stunden-Tag gemeint. Und die Frage ist, warum sollte das hier in 1. Mose 1 anders sein? Und ein dritter Grund ist, dass in 2. Mose 20, also in den 10 Geboten, wir haben das heute gelesen, da gibt es im 4. Gebot eine Begründung. Nämlich eine Begründung dafür, dass wir 6 Tage lang arbeiten sollen und am 7. Tag ruhen sollen. Und was ist die Begründung? Die Begründung ist, Gott hat das am Anfang genauso gemacht. Er hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht. Es ist dann schwer zu begründen, wenn Gott gar nicht in 6 Tagen diese Welt geschaffen hat, wieso wir dann 6 Tage arbeiten sollen. Es gibt viele Theologen, die davon ausgehen, dass Gott tatsächlich diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Aber das eben nicht in 6 Tagen getan hat. Und ich lese viele von ihnen gerne und habe von einigen von ihnen auch sehr viel gelernt. Aber ich sage auch so deutlich, ich muss Ihnen in diesem Punkt, wo Sie von einer sehr langen Erdgeschichte ausgehen, entschieden widersprechen. Weil die Bibel durch verschiedene Punkte tatsächlich lehrt, dass Gott die Welt in 6 normalen Tagen geschaffen hat. Und der Tod erst nach dem Sündenfall in diese Welt gekommen ist. Leider ist es auch so, dass ich einige Theologen kenne, die viel Gutes bewirkt haben. Und dann 1. Mose 1, die Schöpfung in 6 Tagen, in Zweifel gezogen haben. Und dann sind sie leider nicht dabei stehen geblieben. Haben dann später in Zweifel gezogen, dass es Adam und Eva wirklich gab. Dass da wirklich eine Schlange im Garten Eden war, die sprechen konnte. Ob es wirklich einen Sündenfall gab. Und dann wird es irgendwann schwierig, ohne Sündenfall noch die Lehre der Sünde aufrechtzuerhalten. Und ohne Sünde wird das dann schwierig, wofür wir Jesus brauchen. Und so sind manche Dinge ins Wanken gekommen, als man angefangen hat, 1. Mose 1 anders zu verstehen. Und damit will ich nicht sagen, dass jeder, der bezweifelt, dass Gott in 6 Tagen geschaffen hat, gleich die Existenz der Sünde leugnet. Aber ich bin davon überzeugt, dass dann schon eine ganz problematische Weichenstellung stattgefunden hat. Und es ist leider eine traurige Tatsache, dass man die Bibel gegenüber anderen Christen, die sich auf die Bibel berufen, verteidigen muss. Aber es gibt eben nicht nur Angriffe auf dem Christentum selbst, sondern vor allem auch von außerhalb des Christentums. Ja, so war es damals, als dieser Bericht aufgeschrieben wurde. Das haben wir im ersten Punkt gesehen, wenn wir sie mit den ägyptischen und babylonischen Göttern vergleichen. Und so ist es auch heute mit den Götzen unserer Zeit. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Gottes Schöpfung fordert den heutigen Zeitgeist heraus. Wir haben eben schon gesehen, dass die Evolutionstheorie nicht davon ausgeht, dass es einen Gott gibt. Und deswegen gibt es laut ihr auch keine Schöpfung. Aber die Evolutionstheorie ist längst nicht die einzige Theorie, die es gibt, die heute den Zeitgeist in unserer Kultur prägt. Eine andere Sichtweise geht nicht davon aus, dass es keinen Gott gibt, sondern sie geht davon aus, dass wir alle Teil des einen Gottes sind. Man nennt diese Sichtweise Pantheismus. Und ich glaube, das ist eine der mächtigsten Lehren unserer Zeit. Vielleicht habt ihr noch nie das Wort gehört. Ja, man geht dann wirklich davon aus, dass alles, was wir sehen, die gesamte Realität Teil Gottes ist. Also auch wir. Große Teile der heutigen Klimabewegung argumentieren auf dieser Grundlage. Viele sagen, diese Welt soll nicht deswegen gerettet werden, weil sie Gottes Schöpfung ist, sondern weil diese Welt selbst göttlich ist. Und als Teil Gottes seien wir dann eben auch göttlich als Menschen. Was im Pantheismus passiert, ist, dass der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf radikal aufgehoben wird. Und wie anders spricht hier 1. Mose 1. Da haben wir auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite seine Schöpfung. Da gibt es einen großen Unterschied. Wir haben diesen Gott, der seine Schöpfung mit sehr gut bewertet, der sie aber auf der anderen Seite nicht braucht. Da haben wir einen Gott, der seine Schöpfung völlig unter Kontrolle hat, der sie gemacht hat, der sie liebt, aber der nicht Teil von ihr ist. Aber es ist eben nicht nur dieser Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, der heute gerne aufgehoben wird, sondern ein weiterer Trend unserer Zeit ist die Aufhebung der geschöpflichen Unterschiede. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wenn ihr 1. Mose 1 lest, wie oft Gott dadurch schafft, dass er Unterscheidungen macht. Ja, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, schaut gerne mal mit rein. Vers 4 sehen wir, Gott unterscheidet Licht und Finsternis, also Tag und Nacht. Vers 6, Gott unterscheidet die Wasser, also Wolken und Meer. Vers 9, Gott unterscheidet Wasser und trockenes Land. Vers 12, Gott unterscheidet die Pflanzenarten. Vers 21 und 24, Gott unterscheidet die Tiere nach ihren Arten. Vers 26, Gott unterscheidet den Menschen von den Tieren. Und Vers 27 am Ende, Gott unterscheidet Mann und Frau. Man könnte fast sagen, dass Gott auf 2 verschiedene Art und Weisen schafft. Einmal spricht er etwas ins Dasein, was vorher noch nicht da war. Und dann unterscheidet er das, was dann da ist. Und diese Unterscheidungen, die Gott macht, die nennt man Schöpfungsordnung. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren und Menschen. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und je mehr in unserer Kultur das christliche Erbe und damit auch die Schöpfungsordnung verloren geht, desto mehr gehen diese Unterscheidungen, die Gott geschaffen hat, eben auch verloren. Ich möchte euch mal 3 Bereiche nennen, wo man das sehen kann. Ja, den ersten haben wir schon gesehen, wenn Mutter Natur zum Gott erhoben wird und wir alle Teil dieses einen Ökosystems, also dieses einen Gottes sind, dann gibt es eben keinen Unterschied mehr zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und die logische Folge ist, es gibt auch keinen Unterschied mehr zwischen uns Menschen und Tieren und Pflanzen. Es gibt dann konsequent zu Ende gedacht keinen Unterschied mehr zwischen einem Menschen und einem Regenwurm. Ein zweiter Unterschied, der heute gerne aufgelöst wird, ist eben der zwischen Mann und Frau. Wir haben das schon öfter gesehen. Gott schuf den Menschen und er machte eben diese Unterschiede. Wir werden noch sehen, sie beide haben viel gemeinsam, beide sind gleich viel wert, beide sind im Bild Gottes geschaffen. Aber was wir auch wissen und in der Bibel immer wieder sehen, beide haben unterschiedliche Aufgaben. Und Letzteres wird immer wieder geleugnet in den letzten Jahrzehnten und vielleicht heute so stark wie noch nie vorher. Und ein dritter Unterschied, den Gott in der Schöpfung gemacht hat und der heute immer mehr in Frage gestellt wird, ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Ja, wenn wir rein biologisch Menschen und Tiere vergleichen, dann fallen große Ähnlichkeiten auf. Die Zellen sind sehr ähnlich, der Genpool ist häufig sehr ähnlich. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen beiden. Die Menschen sind geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, die Tiere nicht. Die Menschen sind im Bild Gottes geschaffen, die Tiere nicht. Die Menschen sollen die Tiere beherrschen, die Tiere sollen von den Menschen beherrscht werden. Ich werde in der nächsten Predigt zu der Schöpfung, dann zur Schöpfung des Menschen, auch etwas über die Themen Tierschutz und Umweltschutz sagen. Und es ist tatsächlich so, dass wir Menschen Tiere nicht quälen dürfen und dass wir die Natur nicht blind zerstören dürfen. Auch das lehrt 1. Mose 1 ganz klar. Aber die Natur und auch die Tiere sind für uns Menschen da. Sie dienen uns, nicht wir ihnen. Vor einigen Wochen wurde im Deutschen Bundestag darüber debattiert, ob die Praxis des Kükenschredderns verboten werden soll. Dabei werden männliche Küken, die später fürs Eierlegen nicht zu gebrauchen sind, zu Tausenden grausam umgebracht. Neuerdings soll das Ganze vielleicht dadurch ersetzt werden, dass man schon das Geschlecht des Kükens im Ei bestimmt und dann bereits die männlich befruchteten Hühnereier aussortiert. Eine deutsche Spitzenpolitikerin forderte vehement das Verbot dieses Kükenschredderns und sie schrieb auf Twitter dazu: Wir dürfen nicht vergessen, dass selbst ungeschlüpfte Küken Schmerzen fühlen können. Und tatsächlich ist es richtig, dass es von der Bibel her sehr kritisch zu sehen ist, wenn lebendige Tiere nur als lebendiger Abfall entsorgt werden. Aber die Äußerung dieser Spitzenpolitikerin ist aus einem anderen Grund bemerkenswert. Denn dieselbe Frau setzt sich massiv für das Recht auf Abtreibung ab und forderte letztes Jahr vehement, Werbung für Abtreibung zu erlauben. Und man möchte ihr fast zurufen: Weißt du nicht, dass, wie Küken im Ei schon Schmerzen fühlen können, auch Menschen im Mutterleib bereits Schmerzen fühlen können? Seht ihr, was hier passiert? Ja, während die Bibel lehrt, dass wir Menschen im Bild Gottes geschaffen sind und über die Schöpfung herrschen sollen, stehen die Tiere zu unserer Verfügung. Wir dürfen sie als Nutztiere halten, wir dürfen sie sogar essen. Nochmal, das gibt uns keine Erlaubnis, sie zu quälen. Aber es gibt trotzdem von der Bibel her einen riesigen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Und wenn jetzt der Einsatz für ungeborene Küken so hoch gehängt wird, während das bewusste Töten ungeborener Menschen gefördert werden soll, dann sieht man daran, wie weit sich Teile unserer Kultur bereits von Gottes guter Schöpfungsordnung entfernt haben. Je weiter sich unser Land und unsere Kultur von den Geboten und Prinzipien Gottes entfernt und je mehr unsere Kultur vergisst, wer uns mit welchem Auftrag und mit welchem Ziel erschaffen hat, desto mehr stellt sie Gottes gute Schöpfungsordnung mit dem Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, mit den Unterschieden zwischen den Geschöpfen langsam aber sicher auf den Kopf. Demgegenüber bekennt hier Gottes Wort eindeutig und unmissverständlich, gleich im ersten Kapitel, welche Ordnungen Gott eingesetzt hat. Und die Bibel sagt nicht einfach, das sind jetzt Ordnungen und ihr müsst das jetzt so machen, sondern die Bibel betont, dass es gute, ja sehr gute Ordnungen sind. Und deswegen sollten wir die Angriffe auf Gottes Schöpfungsordnung in unserer Kultur gut kennen und durchschauen, um wachsam zu sein und sie nicht langsam vielleicht unbewusst zu übernehmen in unser eigenes Denken. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch beruhigt und dankbar in diesen Schöpfungsordnungen leben, weil wir wissen, dass unser liebender Vater im Himmel diese Ordnungen eingesetzt hat, weil sie gut, ja, weil sie sehr gut für uns sind. Und Und wenn man predigen lernt, dann wird einem beigebracht, dass Predigen auf jeden Fall drei Dinge ansprechen soll. Unseren Kopf, unser Herz und unser Handel. Und ich gebe zu, dass meine Predigt heute Morgen sehr kopflastig war. Aber ich glaube, von Zeit zu Zeit ist es nötig, damit wir eben durchschauen, was in unserer Kultur passiert und biblische Antworten darauf kennen. Und trotzdem glaube ich, dass das, was wir heute gehört haben, nicht einfach nur für unseren Kopf ist. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss dieser Predigt erklären, warum ich das glaube. Wir haben uns heute Weltanschauungen angeguckt, die sind über 3000 Jahre alt. Das ist das mit den Götzen, die sich gegenseitig umgebracht haben oder verschmolzen haben oder wie auch immer. Ganz anders sind die Weltanschauungen heute. Aber fast alle von ihnen haben eine Sache gemeinsam. Und das ist der Tod. Der Tod ist in allen Weltanschauungen da. Entweder weil er vorausgesetzt wird oder weil er sogar notwendig ist. Ja, in den alten Schöpfungsmythen entstand die Welt überhaupt erst dadurch, dass irgendwer starb. Meistens ein Gott. Heutzutage ist der Tod eine der Voraussetzungen dafür, dass die Evolutionstheorie überhaupt funktioniert. Ja, nur dadurch, dass sich die weniger angepassten Arten, dass die aussterben, entwickle sich alles weiter, so sagt man. Und selbst in den christlichen Theorien, die von einer sehr alten Erde ausgehen, wird davon ausgegangen, dass der Tod schon vor dem Sündenfall da war. Und in all den pantheistischen Weltanschauungen kehren wir ja bei unserem Tod einfach in das göttliche Ökosystem dieser Erde zurück. Für all diese Weltanschauungen ist der Tod allgegenwärtig und für manche sogar notwendig. Und vielleicht ist das der Grund, warum der Volksmund heute so achselzuckend häufig sagt, naja, der Tod gehört halt zum Leben dazu. Tatsächlich, überall gehört der Tod zum Leben dazu, außer in der Bibel. Hier in 1. Mose 1 sehen wir, dass der Tod am Anfang nicht da war. Und das bedeutet nicht einfach nur, dass es mal eine Zeit gab, wo halt keiner gestorben ist. Sondern es zeigt uns, dass Gott diese Welt ursprünglich ohne den Tod geschaffen hat. Dass er ursprünglich nicht vorgesehen war. Der Tod gehört eben nicht zum Leben dazu. Ja, seit dem Sündenfall, seitdem diese Welt gefallen ist, ist der Tod unumgänglich. Aber nicht, weil wir so geschaffen wurden oder weil der Tod für die Schöpfung nötig war, sondern weil wir durch die Sünde sterblich geworden sind. Der Tod ist und bleibt der Feind des Lebens und der Feind der Schöpfung. Und wisst ihr was? Das ist eine der besten Nachrichten überhaupt. Denn wir haben einen Gott, der diese Welt ohne Tod geschaffen hat, auch wenn der Tod hineinkommen konnte. Wir haben einen Gott, der der erklärte Feind des Todes ist, weil er von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben einen Gott, der seinen einzig geliebten Sohn geschickt hat, um diesen Tod zu besiegen. Und wir haben einen Gott, der eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dann wird es endgültig keinen Tod mehr geben. Amen.